Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Wir sind heute beide immer noch etwas angeschlagen.
Meine Güte.
Denn, die Welt meint es nicht gut mit uns.
Jetzt haben wir unsere Erkältung erstmal weg für ein Jahr oder zwei, hoffe ich.
Gott, ich hoffe es auch. Ich fände es ja schön, wenn meine Stimme endlich mal 100% wieder da wäre. Aber ja, ich hoffe hoffentlich demnächst endlich mal. Und Matze hat gerade Halsschmerzen, von daher gehen wir jetzt rein in den Podcast. Wir reden über verschiedenste an Themen. Es ist gar nicht, die Liste ist gar nicht so lang heute. Aber wir haben, ja, also einige wilde News gegen Ende von Manga-Publishern, die an die Börse gehen. Ein Studio, was trotz riesigen Hits Insolvenz anmelden muss. Japanische Regierung, die Gewinne von Anime verdreifachen möchte und noch vieles mehr, über das wir am Ende reden. Jetzt kommen wir am Anfang erstmal zu neuen Anime-Ankündigungen. Wir haben dieses Mal keine neuen News aus Deutschland. Deswegen kommen wir direkt zu Neuankündigungen. Sind auch gar nicht so viele. Wir haben da an erster Stelle Honkai Star Rail.
Hui.
Honkai Star Rail, eines von den dutzenden Live-Service-Gacha-Spielen, die HoYoverse aktuell am Laufen hat. Und die haben einen Animation-Concept-Trailer von Studio MAPPA auf ihrem offiziellen YouTube-Account hochgeladen.
Jo, ich habe ihn gesehen, ja.
Der sieht absolut fantastisch aus. Also unglaublich aufwendige Charakterdesigns, unglaublich aufwendiges Shading, krasse Action-Szenen, einfach wo Figuren sich mehr bewegen, als YouTubes Bitrate überhaupt hinterherkommt.
Ja, ich hab's auch gemerkt, ja. Es ist fast schon, also es wäre nicht notwendig gewesen, so kräftig zu werben für den Namen MAPPA oder für HoYoverse. Die brauchen das nicht. Die sind schon bekannt wie bunte Hunde, aber sie haben trotzdem voll reingelangt. Also ich habe irgendwie fast die Vorstellung, die haben einen Drang dazu. Es gehört einfach zu ihrem künstlerischen Drang, sich auszudrücken.
Regie geführt wurde dieser Trailer, 3 Minuten geht der ungefähr lang, von Yuzuru Tachikawa, der Regisseur von Mob Psycho 100 und Death Parade. Und bisher wissen wir noch nicht so ganz, wo das hingehen soll. Es wird ja als Konzept-Trailer bezeichnet. Anime News Network hat bei HoYoverse nachgefragt, was das bedeuten soll. Und die meinten, es soll halt, ne, also, ne? Ist halt was Schönes für unsere Fans.
Ja.
So ungefähr.
Ist okay. Also im Endeffekt, sie haben es abgetan, nur einfach als Werbung.
Ja.
Oder so zumindest die Leute ein bisschen bei Stange halten. Ne? Träumt weiter, vielleicht könnte es ja was werden. Aber eigentlich, miHoYo hat ja ihr eigenes Team für ihre Zwischensequenzen und Animationen. Ne? Und die sind eigentlich alle auch sehr, sehr hübsch. Die könnten die einfach zusammenschneiden und ein bisschen halt ja zwischendrin ausfüttern. Und sie könnten schon kurze Animes daraus machen, ne? Für die Story von deren Sachen.
Ja, also ich weiß, es ist der HoYoverse auf jeden Fall so ein paar Kurzserien und sowas als kleine Spin-offs oder so dazu halt produziert in China. Ich habe die Spiele nie gespielt oder überhaupt angeguckt oder sonst irgendwas. Also was man jetzt im Spiel selbst sieht, weiß ich gar nicht so genau.
Echt nett, okay, das würde ich dir mal empfehlen. Die Zwischensequenzen lohnen sich an, die sind sowas von Anime. Da siehst du ihre Liebe an dem ganzen Animationsstil aus Japan.
Ich weiß, ich kenne halt nur so ein paar Cutscenes aus Zenless Zone Zero zumindest, die halt, also gerade weil bei ZZZ ich sehr viel online gelesen habe über Leute, die meinten, das ist vollkommen überanimiert.
okay.
Ja. Ich bin mal gespannt, ob das hier bedeutet, ob da noch mehr irgendwie dazu kommt, ob das bedeutet, dass Honkai Star Rail noch einen tatsächlichen Anime bekommen wird. Wir haben ja aktuell immer noch in der Mache von Ufotable den Anime zu Genshin Impact, falls der denn irgendwann mal tatsächlich kommt. Und ja, vielleicht kriegen wir dann halt noch von MAPPA was zu Honkai, Star Rail. Wissen wir halt jetzt noch nicht so genau. Es ist wohl demnächst irgendwie ein Anniversary-Event oder sowas. Vielleicht lernen wir da mehr. Vielleicht wird es da schon revealed. Aber aktuell haben wir diesen Konzept-Trailer halt vor uns, der halt sehr, sehr hübsch aussieht.
Mit diesem Konzept-Trailer haben sie so ein kleines bisschen, ja, festgelegt, ne? Weil jetzt sieht man, wie es halt 2D gezeichnet von MAPPA aussieht, ne? Jetzt hat man ja Erwartungen geweckt.
Das ist auf jeden Fall, ja.
Sowieso, ich habe erst letztens gelesen, dass die Produktionskosten für Anime teilweise stark gestiegen sind. Nicht nur wegen halt allen anderen gestiegenen Kosten, sondern einfach, weil die Leute große Qualität erwarten. Und das kannst du dann nicht einfach so mal nebenbei machen, so, wenn du so eine Qualität haben möchtest für eine große Serie von HoYoWorlds, ne? Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Für Cardfight Vanguard gab es auf jeden Fall die Infos, was da die Zukunft bringen wird. Und zwar die aktuelle Serie Divines wird demnächst zu Ende gehen. Mit einem Kinofilm, der im Herbst am 2. Oktober in den japanischen Kinos rauskommen wird, wie auch die restliche Serie bei Kinema Citrus umgesetzt wird. Und eben wieder mit Character Designs von Clamp arbeiten wird, nach über 10 Staffeln und dann einem Kinofilm wird die sogenannte D-Serie entsprechend zu Ende gehen dieses Jahr. Und 2027 soll dann eine komplett neue Cardfight Vanguard-Serie an den Start gehen zum 15-jährigen Jubiläum.
Puh, also warte mal, stopp. 15 Jahre wird es dann alt, dann war eigentlich die D-Serie so ziemlich die größte Teil ihrer Lebensdauer, oder?
5 Jahre auf jeden Fall ungefähr. 2021 hat die, meine ich, angefangen.
Ach so, okay. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, die ist jetzt wirklich
schon. Ja, die hat zwar über 10, die hat zwar über 10 Staffeln, aber die kam halt wirklich, jede zweite Saison kam eine.
Oh, okay. Oh, also nicht eine pro Jahr, die haben geballert.
Ja. Und wie gesagt, nächstes Jahr geht's dann wieder auf neu los. Wahrscheinlich wieder mit einem komplett neuen Stil oder so, werden wir dann sehen. Da sind jetzt noch keine Infos veröffentlicht worden, sondern nur, dass das eben eine neue Serie ab nächstem Jahr geben wird. Dann eine Kleinigkeit, die beim letzten Mal ich einfach übersehen hatte. Nämlich neben der dritten Staffel von der One Piece Live-Action-Serie ist im gleichen Zuge von Netflix angekündigt worden, Lego One Piece. Wie oft möchtest du One Piece adaptieren? Ja. ist die Antwort. Am 29. September wird das Special auf Netflix aufschlagen. Das werden 2 Episoden, die quasi Recaps von der Live-Action-Serie werden in Lego. Die erste Folge wird die erste Staffel recappen, die zweite Folge die zweite Staffel. Das Ganze halt im Stil der Lego-Figuren, wie sie auch von Lego offiziell rausgebracht werden. Und geschrieben werden die beiden Episoden von Tom Hindman, einer der Autoren auch von der Live-Action-Serie und auch von der Harlequin-Animationsserie. Produziert wird die Animation bei Atomic Cartoons. Die haben auch schon mehrere solche Lego-Animationssachen in Vergangenheit gemacht. Zum Beispiel zu Jurassic Park und auch zu Star Wars. Und wie gesagt, am 29. September kommt dann eben nochmal One Piece auf Netflix, jetzt halt in Lego.
Jo, es sieht leider nicht so aus wie die Lego-Kinofilme. Es ist deutlicher, dass das alles im Computer entstanden ist. Es hat es liegt am Licht und auch an den Animationen. Es sieht nicht schlecht aus, aber ja, ich hätte mir was gewünscht wie die Lego-Filme, weißt du?
Ja, also das ist es halt auf jeden Fall nicht, die Lego-Filme, die halt für wie echte Lego-Sets aussehen, sondern hier ist es halt schon alles digital.
Jo.
Passend dazu ist auch noch angekündigt worden, dass es eine zweite Reihe an Lego One Piece Sets geben wird, basierend jetzt auf der zweiten Staffel. Da sind diesmal auch solche großen Figuren-Sets dabei, also so Figuren, die nicht nur halt diese kleine typische Lego-Hampelmann ist, sondern die man aus einzelnen Bausteinen zusammenbaut. Da ist auch ein Chopper zum Beispiel dabei, den man so zusammenbaut, der auch ehrlich gesagt nicht hübsch aussieht. Und ja, ein Marine-Schlachtschiff, ein Hirodux-Hideout und noch mehr. Die Kosten sind natürlich wieder sehr, es kann teuer werden, wieder bis zu 170 US-Dollar ist das teuerste Set.
Ja, du, ich weiß nicht, besonders der Chopper sieht aus wie so eine Freddy Fazbear-Horror-Vision.
Stimmt, jetzt wo du sagst, ja, geht schon in die Richtung. Ja, also da fand ich, als noch die erste Welle angekündigt wurde vor einem Jahr, die fand ich noch ein bisschen hübscher als das, was da jetzt tatsächlich, was sie da zeigen. Ja, aber vielleicht öffnet das ja auch die Türen in Zukunft für, ja, noch weitere Lego-Adaptionen von Anime-Properties.
Du,
auch wenn das jetzt halt spezifisch auf der Netflix-Serie basiert, Entschuldigung.
Wenn allein wie viele Figuren, wie viele bunte und wilde Figuren es bei One Piece geht, da brauchen die sich gar nicht mit anderen Sachen zu beschäftigen. Die haben genug, wenn sie nur One Piece ausschlachten.
Das auf jeden Fall. Und dann haben wir noch eine Komischkeit, die heute angekündigt worden ist, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen. Da kam nämlich auf einmal die News, dass Bloodborne einen R-Rated-Animationsfilm bekommen wird. Ja, das Remake wurde abgeschmettert von From Software, das was hier, wie hießen sie nochmal, das Studio, was Sony letztens auch geschlossen hat, machen wollte.
Oh, das leider Gottes tut es nicht so eng.
das stimmt leider. ich hasse diese Industrie. Bluepoint, genau. Bluepoint wollte ja ein Bloodborne Remake machen, aber From Software wollte das nicht. Aber anscheinend sind From Software okay mit einem Animationsfilm, der von Sony Pictures und Lyrical Animation in Zusammenarbeit mit Jacksepticeye produziert wird. Lyrical Animation ist von Lyrical Media, ein neues Sub-Studio. Die arbeiten auch mit an dem Death Stranding Mosquito-Film. Das ist der CGI-Animationsfilm zu Death Stranding. Und sind halt bekannt geworden, also einer der ersten Filme, die Lyrical Media vor ein paar Jahren gemacht hatte, mit dem sie bekannt geworden sind, war How to Blow Up a Pipeline. So hieß der, glaube ich.
Jo, also es scheint wirklich so, dass From Software hat kein Problem mit Fassungen, mit Filmfassungen, ne?
Genau, Elden Ring ist ja aktuell auch in Arbeit, ja tatsächlich von Alex Garland. Es sind auch schon erste Sets ja jetzt letztens im Internet Bilder rumgegangen von dem Elden Ring Film. Also der ist wohl gerade tatsächlich dabei, auch wirklich zu entstehen. Ja, ich meine, ein Animationsfilm auf jeden Fall auch schon mal interessant bei hier zu sehen, auch R-Rated direkt die Bestätigung zu haben, ist gut. Ich meine, was anderes wäre gar nicht möglich, vor allem mit Bloodborne, was auch von den Souls-like-Spielen somit das düsterste ist. Und das mit der meisten Horror-Ästhetik. Ich meine, es spielt in London, natürlich ist es am gruseligsten. ich bin mal gespannt, wer das dann letzten Endes tatsächlich produziert, also wer die Animationen tatsächlich produziert, weil das haben wir hier jetzt nirgendwo die Angabe. Lyrical und PlayStation und Jacksepticeye sind halt alles Produzenten hier, aber wir haben noch kein tatsächliches Animationsstudio gelistet. Wenn es Anime wäre, hätten sie das wahrscheinlich schon gesagt. Ich bin nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, auf jeden Fall, was sie damit machen. Ich bin da jetzt nicht direkt, dass ich sage, oh, das kann ja nichts werden, so, das sind alles Spiele, Elden Ring, Bloodborne, was soll das denn, wie soll man das dann als Filme umsetzen? Wenn man halt entsprechende Anpassungen halt eben macht in seiner Adaption, denke ich schon, dass man da was Interessantes draus machen könnte.
Tatsächlich finde ich, dass das eine gute Vorlage ist für einen Film, weil das ist ja ziemlich vollgestopft mit vielen Hintergrundwissen und Details, ne? Du kannst dir die Storys, die du erzählen möchtest, raussuchen und zusammensetzen, ne? Du könntest auch, wenn du das Geld hast, so viele Storys und Teile von Bloodborne umsetzen wie möglich und dann halt am Ende im Schnitt entscheiden, ne, was du alles behältst, solange du nur einen halbwegs roten Faden hast. Du brauchst ja nicht den größten. Niemand erwartet, dass es ein lyrisches Meisterwerk wäre mit Story Deluxe, ne?
Ja, wobei, vielleicht erwarten das die Fans schon, ne? Weil die gucken sich alle auf YouTube, gucken die sich alle Videos an zu allen Item-Beschreibungen und Lore und alles. Und dann muss Bloodborne und Elden Ring, das müssen dann die krassesten Story nach Shakespeare werden.
Oh Gott. Aber du, ja, From Software sträuben sich dagegen, dass Bloodborne irgendwie von der PlayStation 4 runterkommt. Aber auf Metal Gear Solid 4 musste man doch auch hier was 20 Jahre warten, bis es von der PlayStation 3 runterkommt, ne?
Das stimmt. Ja, mal sehen, wann wir auch da überhaupt erste Bilder dazu sehen. Es ist jetzt angekündigt worden, das heißt, es kann noch Jahre entfernt sein, bis es auch tatsächlich rauskommt.
Ja.
Dann ein paar Updates. Wir haben einmal Data Life wird ja wieder weitergehen, wie immer und so weiter. Wir kennen's. Das ist ja jetzt schon fünfte Staffel, war 2024. Dazwischen gab es auch schon zahlreiche Film-Spin-Offs. Und jetzt soll dann Data Life F Last Date rauskommen. Wir hatten ja die Ankündigung für den neuen Anime auch schon, ich glaube, letztes Jahr oder so. Und jetzt haben wir den Titel. Soweit ich das gelesen habe, soll es tatsächlich das Finale werden. Und das wechselt wieder das Studio. Das hatten wir jetzt bei Data Life auch schon ziemlich häufig, dass jede Staffel von einem anderen Studio gemacht worden ist. Und dieses Mal wird es bei Fugaku gemacht. Und das war ein Name, den hatte ich so vorher noch nicht gehört und musste auch erstmal gucken, wer das überhaupt ist. Und die haben die erste und vierte Folge von dem Uzumaki-Anime gemacht und auch Dog Signal, was von NHK ein produzierter Anime war, und haben auch Tappen zusammen mit Drive animiert. Das war eine Serie basierend auf einem Manga von dem Mangaka von Was Kyoto Animation hat er dazu mal ein Anime gemacht? Lucky Star, glaube ich, genau.
Oh, okay.
Ich weiß jetzt also nicht, woher diese Studie genau kommt. Das ist noch relativ neu, 2019 gegründet. Die haben irgendwie halt, Uzumaki war ja auch ursprünglich als Anime von Drive angekündigt worden. Aber soweit ich das herausfinden konnte, hatte Fugaku tatsächlich alles, was Drive vorher gemacht hat, rausgeworfen und neu gezeichnet für die erste Episode. Ich weiß also nicht so genau, wer die sind und woher die kommen. Auf jeden Fall wird da Junji Nishimura Regie führen, der ja auch vorher mehrere Anime bei Drive zuletzt Regie geführt hat, unter anderem Vlad Love und The Fire Hunter, aber natürlich auch für ein paar gute Serien bekannt ist, wie You're Under Arrest.
So eine Weile her.
Ja. Da kommt jetzt eben das Finale wieder bei einem neuen Studio, bei einem neuen Team, neuen Regisseur mit Junji Nishimura, der das erste Mal in Data Life arbeitet, irgendwann demnächst raus. Wir wissen auch noch nicht, ob das ein Film wird, ob das eine Staffel wird. Ich weiß es auch nicht, denn ich kenne die Vorlage nicht.
Ich habe das Ding auch irgendwie falsch in meinem Kopf abgespeichert. Ich denke da immer in irgendein so Idol-Kram, ist es aber nicht, oder? Das ist ein Harem-Anime im Stil von The World God Only Knows, ne, wo der Held irgendwie Geisterwesen besiegen muss, indem er dafür sorgen muss, dass sie sich ihnen verknallen.
Ich weiß echt, ich habe das nie gesehen. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, es ist ein Harem-Action-Anime.
Ja. Selbst der Artikel hier auf Anime News Network, den wir gerade durchlesen, der sagt eigentlich nichts mehr zum Inhalt. Im Sinne von wegen, ja, ihr müsst das jetzt alle kennen nach 12, 13 Jahren von dem Schott.
Jetzt ist halt der Punkt. Ich meine, mit Data Life F Last Date wird jetzt keiner einsteigen in die Serie. Oder sollte man nicht? Ja, anscheinend ist es irgendwie so ein Ding, dass er Spirits, dass er Geister fangen muss und die sind in Mädchen drin und deswegen muss der dafür sorgen, dass die sich in ihn verlieben. Nächstes Thema. WIT Studio arbeitet ja an der neuen Staffel von Ascendance of a Bookworm. Und das ist jetzt an den Start gegangen. Die erste Folge ist rausgekommen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast hier online geht, ist auch schon die zweite online. Da haben Fans sehr schnell festgestellt, und das hat WIT Studio auch später bestätigt, dass im Opening KI-generierte Hintergründe verwendet werden. Das sind, ja, mehr oder weniger Nachzeichnungen von Bildern von der Light Novel. Nur, dass die nach oben, unten, links und rechts und so erweitert worden sind. Eben dann von der KI. Das stößt mir sauer auf. Denn es ist auch nicht das erste Mal, dass WIT Studio generative KI in letzter Zeit verwendet hat. In der letzten Staffel von Spy X Family ist auch eine Szene drin zumindest, wo eine Karte, eine Stadtkarte mit einem Busplan drauf oder ich glaube einem Zugplan oder so auch immer gezeigt wird und das ist halt KI generiert gewesen, dieses eine Bild.
Ja, und es passt auch irgendwie nicht ins Rezept. Es passt nicht rein, weil der Vorspann ist ansonsten wunderschön gezeichnet und animiert. Es ist der bestaussehendste Vorspann dieser Serie und sowieso einer der hübschesten, dieses Jahr gesehen habe. Der Vorspann ist der Wahnsinn. So eine Mühe machen sie sich und dann trotzdem KI-Unsinn? Kapiere ich nicht.
Sehr, sehr schade auch auf jeden Fall. WIT Studio hatte sich auf ihrer Webseite dazu zu Wort gemeldet und gemeint, sie tauschen diese Hintergründe ab der zweiten Folge aus. Das heißt, eventuell sind da jetzt neue Hintergründe, handgezeichnete Hintergründe. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, wissen wir das jetzt noch nicht, weil die zweite Folge noch nicht draußen ist. Und es ist halt auch ein bisschen weird, weil dann später das Produktionskomitee sich auch noch zu Wort gemeldet hat und meinte, dass die Hintergründe auf den DVD-Blu-ray-Releases ausgetauscht werden. Also weiß ich jetzt nicht. Werden die Hintergründe jetzt erst auf der Disc ausgetauscht oder wird es dann tatsächlich schon während der Ausstrahlung jetzt ausgetauscht? Und wenn das tatsächlich, und es wäre auch erstaunlich, wenn das von der ersten, direkt nach der ersten Episode dann zur zweiten Episode schon ausgetauscht wird. Weil das ja auch etwas ist, was sicherlich vorher, und ich sag mal, eigentlich nicht accounted for gewesen sein sollte. Es sei denn natürlich, der liebe Wada hat damit gerechnet, dass die Fans sich darüber beschweren werden. Weil Wada ist halt leider so ein Drecksack, der sicherlich auch mit dafür verantwortlich ist, dass überhaupt hier generative KI verwendet worden ist, weil als Chef von WIT Studio und ja mittlerweile auch IGPort insgesamt. Und er ist halt leider sehr interessiert an AI.
Ja, muss man mal eine Woche warten und dann auf YouTube schauen, ob irgendjemand den Vergleich gemacht hat.
Ja, mal sehen, ob da jetzt neue Hintergründe sind. Mal sehen, wie das jetzt auch weitergeht mit WIT Studio und mit irgendwelchen AI-Geschichten. Solange Wada da halt der Chef ist, habe ich da wirklich so eine Skepsis, die sich bei mir da durchläuft. Ich habe auch für den nächsten Anime Slam Podcast eine aktuelle WIT Studio Serie gesehen, wo ich auch die ganze Zeit auf so Sachen im Hintergrund geachtet hatte und mir dachte, ist das jetzt vielleicht KI? Ist es nicht? Und das ist dann halt, wenn halt einmal sowas passiert, dann ist halt so ein Bedenken automatisch die ganze Zeit bei mir da. Und das ist halt scheiße.
Paranoia, die beim Gucken stört.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Auch dazu an der Stelle sei gesagt, es ist ja auch ein eigenes Studio, was eigentlich die Hintergründe gemacht haben soll. Und ich schätze mal, dann auch jede Menge andere Hintergründe fürs Opening gemacht hat, anstatt noch abseits der KI-generierten Hintergründe für das Opening gecredited, nämlich Namhae Art. Und da haben Leute im Internet auch schon gesagt, die haben das gemacht und WIT Studio trägt keine Schuld und sowas. Und WIT Studio selbst hat später selbst zugegeben, nein, dieses Namhae Art, die trägt keine Schuld, das geht auf unsere Kappe. Wir haben das gemacht. Ja, dann Detective Conan. Es ist wieder soweit. Im April geht immer ein neuer Detective Conan-Film in die Kinos. Und jetzt Fallen Angel of the Highway hat wieder einen neuen Rekord in seinen ersten 3 Tagen im japanischen Boxoffice. Und zwar 3,5 Milliarden Yen.
Ja.
Umsatz von Freitag zu Sonntag. Damit wieder der erfolgreichste im Franchise.
Die letzten 6, 7 Jahre hören wir immer nur die eine Leier aus dem Kino in Japan. Rekorde sind zum Brechen da.
Was hier interessant ist, also es ist wirklich nur so, in Anführungszeichen nur, 100 Millionen Yen mehr als der 28. Film One-Eyed Flashback, der vorher den Rekord hatte. aber dafür zu tatsächlich weniger verkauften Tickets, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, doch, es sind auch ein paar mehr verkaufte Tickets, aber gar nicht so viele, irgendwie nur 4.000, glaube ich.
Okay, dann sind die Preise auch gut gestiegen.
Also sind auf jeden Fall die Preise auch mit drin, ja, vom Kino sind auch ein bisschen, wenn nicht viel, höher geworden. Aber ja, das so ist es irgendwie. Ich weiß nicht, warum das vor allem aktuell so ist bei Detective Conan jetzt so seit 5, 6 Jahren. Weil davor, ich meine, waren das auch sehr erfolgreiche Filme, aber da war das irgendwie nicht so, dass es jedes Jahr hieß, das ist jetzt der krasseste überhaupt und der geht in die Top 100 der erfolgreichsten Kinofilme Japans. Aber aktuell ist es einfach so.
Ja, irgendwie das Kinofieber hat sie gepackt. So direkt 2019 ging es los und die Pandemie konnte es nicht aufhalten. Die hat es wahrscheinlich nur noch verstärkt.
Ja, mal sehen, ob er wieder der erfolgreichste dann am Ende ist. Von seinem gesamten Franchise insgesamt bestimmt. Ich meine, so ist es halt.
Jo.
Dann, wir haben zu Hibi Yoyoto ein Musikvideo-Trailer. So ein bisschen beides. Das ist ein Projekt, über das wir hier im Podcast noch nicht geredet haben. Das ist letztes Jahr angekündigt worden und ich habe es tatsächlich auch damals nicht mitbekommen, als das der Fall war. Das ist von einer Jojo-Firma namens N, ein Original-Anime. Und anscheinend geht es da irgendwie um ein Mädchen, die halt zu einer Sängerin werden möchte und gleichzeitig noch auf ein anderes Mädchen trifft und die dann irgendwie auch eine Freundschaft haben und so ein Kram. So, es sieht nach sehr typischem, ne, so Coming-of-Age-Zeug aus. Nur, dass es halt einen sehr interessanten Artstyle hat. Das Ganze wird von einem Indie-Animator geleitet namens Usahori, der vorher Kurzfilme und Musikvideos gemacht hat. Es hat halt auch so ein bisschen den Stil, wie man den auch ein bisschen häufiger halt bei Anime-Musikvideos dann findet. So ein bisschen reduzierter irgendwie, würde ich das jetzt mal nennen. Bin gespannt. Der soll dieses Jahr noch in die japanischen Kinos kommen. Ich weiß nicht, warum eine Jojo-Firma den macht.
Ja, also ist klar, man will irgendwie Werbung für sich machen, aber das sieht schon recht ansprechend aus. Das ist ein sehr hübscher Zeichenstil mit sehr hübschen Designs für Jojo. Klar, Jojo ist in Japan eine Nische, die nicht tot zu kriegen ist. Schon bevor YouTube es gab, habe ich irgendwelche Videos von Jojo-Meisterschaften aus dem Netz gezogen, aus Japan.
Okay.
Ja, aber irgendwie an dem Anime und den Bildern da drin sieht man nichts davon, dass das eine Jojo-Firma macht. Das sind einfach
Da ist ja nicht mal ein Jojo.
Ja.
Was ist das? Also es sieht auf jeden Fall hübsch aus. Falls man den noch irgendwie dann noch im Westen gucken kann, würde ich mir den auf jeden Fall mal angucken. Hat noch keinen offiziellen englischen Titel oder sowas. Hibi Yoyoto heißt der. Und dann, auch an dem Tag, an dem wir das Ganze hier aufnehmen, ist ein neuer Trailer zu We Are Aliens rausgekommen. Da hatten wir über die Ankündigung vor, ich glaube, ein paar Wochen, ich glaube, das war noch dieses Jahr, gesprochen. Eine neue japanisch-französische Co-Produktion von Mayo Productions, die ja wirklich abliefern in letzter Zeit mit einigen interessanten Co-Produktionen und halt vor allem Filme für, ja, vor allem anspruchsvollere Filme finanzieren, würde ich sagen. Und hier war ja schon der erste Trailer von We Are Aliens, unglaublich umwerfend. Auch wenn ich mir jetzt den zweiten gucke, bin ich einfach sprachlos.
Boah! Das ist eine wilde Mischung aus Rotoscoping, sehr guten Zeichnungen, sehr guten Hintergründen. Ja, so, wow. Das ist alles, also schwer zu beschreiben mit eigenen Worten, guckt es euch an.
Also es ist unglaublich detailhaft die Charaktere gezeichnet. Ich finde so interessant, der erste Trailer hat das Ganze mehr wie so ein Charakterdrama wirken lassen, wo VR Aliens eher sowas Metaphorisches ist, wo sich vielleicht zwei Figuren auseinandergelebt haben, aber hier sehen wir jetzt wirklich irgendwie ein UFO und der eine Junge wird so angedeutet, dass er ein Alien sein könnte und irgendwie komische Sachen passieren. Ich bin mega gespannt, was das ist. Ey, diese Szene, wo der die Melone kaputt schlägt, wie krass das aussieht.
Oder meine wo Güte. Der Meteor einschlägt, ne? Der ist auch ziemlich uiuiui.
Also es ist völlig umwerfend. Es ist unglaublich. Wird auf Cannes dieses Jahr seine Premiere feiern. Immer wieder neidisch auf die Franzosen. Boah, das muss ich sehen. Ey, das sieht unglaublich aus. Dann, ja, einige News abseits vom Rest, die halt alle ein bisschen komisch sind. Wir fangen an. Japanische Regierung hat gesagt, wir wollen die japanische Medienlandschaft fördern und Profile verdreifachen bis 2033.
Ja, natürlich.
Das sind 7 Jahre, also viel Glück dabei. Also insgesamt soll die japanische Medienindustrie bis 2033 20 Billionen Yen einnehmen. Und das Ganze ist auch unterteilt eben in verschiedene Medienlandschaften, die mit dem größten Anstieg auch im Profit, die hier gelistet wird, ist Anime. Das soll auf 6 Billionen Yen hochgehen bis 2033. Das ist eben dreimal so viel wie 2024. Da waren es 2,17 Billionen Yen. Das sind sehr viele Nullen.
Ja. Ist bei Yen immer so ein bisschen ein Problem, ne?
Es ist auch aktuell einfach dadurch, dass die gesamte Wirtschaft gefickt ist, problematisch, das Geld umzurechnen. Wenn ich jetzt was sage, das könnte morgen schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, ist ein bisschen blöd. Auf jeden Fall, sie wollen viele Hunderte, nein, nicht Hunderte, aber sie wollen über 100 Milliarden Dollar oder Euro rausbekommen aus der ganzen Branche.
Yes.
Und, also, wenn du dir die Vergangenheit anguckst und wie das gewachsen ist, dann sieht das nicht realistisch aus, überhaupt nicht. Klar, die japanische Regierung ist dafür bekannt, dass es immer sehr, sehr hohe Ziele sich steckt. Das ist einfach nur Marketing. Ne? So von wegen, hey, wir trauen uns das zu. Allein dieses Selbstbewusstsein ist das Marketing, mit dem sie daherkommen. Ne? Also dieses gespielte Selbstbewusstsein. Das hat natürlich nicht unbedingt was mit Realität zu tun. Die labern viel, wenn der Tag lang ist. Aber sie müssten eigentlich schon eine Menge reinstecken. Das interessiert mich dann. Wenn sie wirklich viel Geld reinstecken in die Anime-Industrie, weil die müssen das machen, sie müssen die irgendwie groß rumkramen. Sie haben nicht genug Leute, die zeichnen, um die verdammte Wirtschaft aufs Dreifache anwachsen zu lassen.
Ja, das auf jeden Fall auch. Die Regierung hat ein paar Punkte bekannt gegeben, die sie denen helfen wollen. Man möchte die Produktion von Blockbustern fördern, was auch immer das jetzt genau bedeuten soll, weil was auch so ein Blockbuster ist, stellt sich eigentlich mehr so ein bisschen im Nachhinein heraus.
Ja, ich meine, der Begriff kommt ja aus dem Kino, ne? Also könnte man eigentlich meinen, es ist nur für Kino gedacht, aber die benutzen ihre Werbeworte, wie sie wollen, also keine Ahnung, was die meinen.
Und man möchte auf jeden Fall auch die Bezahlung basierend auf der Performance von den ArbeiterInnen fördern. Also dass ZeichnerInnen besser für die Arbeit, die sie abliefern, auch tatsächlich bezahlt werden. Was ja schon mal gut wäre, wenn sie das irgendwie machen.
Ja, aber das ist so ein Bürokratenbegriff, weißt du? Performance. Im Moment ist es halt scheiße, wenn du nur nach den Menge von Zeichnungen bezahlt wirst, die du dann ablieferst. Ne? Mhm. Das ist scheiße für den Zeichner. Das hat nämlich nichts an der Menge an Qualität, die du rausballerst. Die kannst du ja nicht irgendwie objektiv bestimmen, ne? Da kann da nicht einfach einer von der Regierung herkommen und sagen, ja, das ist gut gezeichnet, du kriegst mehr Geld. Deswegen, ich habe da meine Zweifel.
Ja, ich denke auch, es würde rein an Anzahl, an Quantität quasi bezahlt werden. Was, ich meine, in der aktuellen Situation, wo halt jeder 20 Millionen Anime produzieren möchte pro Jahr, jetzt nicht so schlimm ist für die ganzen Freelancer, weil die werden auf jeden Fall immer einen Job finden.
Ja, aber es ist trotzdem scheiße, nach Anzahl bezahlt zu werden. Soll es nach Erfolg auch mitbezahlt werden? Wie wäre es mit Prozenten, ne?
Zum Beispiel, ja. Dann, also man möchte die Produktion von Releases auf einem größeren Scale irgendwie fördern. Also weißt du, also das spielt irgendwie zusammen mit Blockbuster, ja im Prinzip irgendwie, keine Ahnung, teure Anime machen oder was weiß ich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch Distribution Platforms, also mehr in Plattformen investieren, vor allem halt eben auch in den Westen, um Anime zu verteilen weltweit und halt auszuspielen. Und hier steht auch was von Build-Up of Development Platforms, wo ich auch Angst habe, dass Development Tools vor allem aktuell auch vor allem halt in Japan irgendein AI-Scheiß halt sind.
Ja, die japanische Regierung setzt auf KI. Also zumindest in ihren Plänen. Ob sie es dann wirklich macht oder nicht, sehen wir dann. Und das heißt wahrscheinlich nicht unbedingt, dass sie neuere Schulen gründen. Weil eigentlich würde es auch darunter fallen, weißt du? Aber das glaube ich irgendwie nicht.
Ja, es klingt eher, als würde man, also mit Development-Plattforms gehe ich jetzt eher halt von Tools aus.
Und Firmen. Firmen, um das Geld irgendwie reinzuholen nach Japan, ne?
Ja. Die Videospielindustrie soll auch wachsen, die soll sich sogar vervierfachen. Aktuell sind es 3,4 Billionen Yen, bis 2033 sollen es 12 Milliarden Yen, Billionen Yen werden. Viel Glück dabei.
Oh Mann.
Hier steht irgendwas für Tax-Incentives so, ne, dass wenn was in Japan halt eben gemacht wird, dass da auch Firmen für gefördert werden und dass eben auch ausgeholfen wird bei, steht auch irgendwas von Development-Plattformen, ich schätze auch irgendwie Tools für das Aushelfen von EntwicklerInnen und sowas. Manga-Industrie soll auch wachsen, soll sich auch verdreifachen. Von den aktuellen 300 Milliarden Yen auf 1 Billion Yen. Hier ist vor allem die Hauptstrategie, Piraterie zu besiegen und eben auch weitere Lokalisationsplattformen aufzubauen, eben um Manga in alle Welt zu verteilen. Und ja, das heißt, Anime, Videospiele und Manga kommen auf zusammen auf 18 Billionen Yen, die sie bis 2033 erreichen soll, von den 20 Billionen Yen, die ja geplant sind. Was heißt, die restlichen 2 Billionen sind Musik und Live-Action. Und das ist, weiß ich nicht, tut mir auch im Herzen ein bisschen weh, jetzt wo ich gerade wieder sehr viele Filme gucke, dass man Live-Action gar nicht so stark fördern möchte.
Ja, die wollen nicht wieder die japanische Filmindustrie aufbauen. Das juckt die nicht. Also, das ist natürlich traurig. Besonders, weil so viele andere Länder sich eine kleine Wirtschaft aufgebaut haben, so auf den Streamingdiensten, auf Netflix oder auf Amazon, auf Apple. Ne? Serien aus aller Welt kriegst du dort. Und Japan sagt, nö, müssen wir nicht fördern. Nicht so wirklich.
Nicht so wichtig. Wir haben ja Anime. Die Anime, die Studios machen, die, obwohl sie riesengroße Erfolge haben, Insolvenz anmelden müssen. Nämlich zum Beispiel Studio Kai. Studio Kai ist ja immer sehr offen tatsächlich in der Kommunikation, wie viel Geld sie machen bzw. nicht machen. Teilen ja jedes Jahr ihren Report öffentlich, ihren Financial Report. Da haben wir von Anfang an, ja jedes Mal, wenn wir das in den News hatten, darüber gesprochen, dass sie miese gemacht haben. Und das hat sich halt leider einfach nie geändert. Und im Fiskaljahr 2025 sind wir auch bei der größten Miese, die sie bisher gemacht haben, mit 565 Millionen Yen. Und das Studio ist nicht mehr dazu in der Lage, ihre Schulden zu begleichen.
Ja, das es ist einfach dämlich, ne? wie wollt ihr irgendwie den ganzen Markt verstärken, wenn ihr einfach die Studios verhungern lässt? Und ja, die haben sich nicht kaputt gewirtschaftet. Das ist einfach nicht, weil das inkompetente Leute sind. Nee, das ist einfach nur, weil sie sich nicht in dem Markt behaupten können gegen die ganzen Produktionskomitees. Die haben doch geile Sachen abgeliefert. Die haben alle doch Geld gemacht, oder?
Ja, also sie haben sehr erfolgreiche Sachen auf jeden Fall abgeliefert. Sentence to be a Hero kam ja jetzt die letzte Saison. Ich meine, darf ich daran erinnern, dass sie die zweite Staffel von Umamusume im Anime gemacht haben?
Ja.
Der extrem viel Geld gemacht hat.
Sehr, sehr, sehr viel Geld. Der hat ungewöhnlich viele DVDs und Blu-rays verkauft.
Ja, also, und vor allem, sie sind in letzter Zeit auch extrem gewachsen. Also, sie hatten ja ein großer Haufen von Leuten von dem Mushoku Tensei Studio sind zu Studio Kai gegangen. Die haben ihr eigenes CGI-Studio aufgebaut. Ich meine, natürlich kommt dadurch an einiges an Kosten auch rein. Sie haben vieles von Gonzos Properties und so weiter übernommen. Also liegen jetzt viele von alten Gonzo-Lizenzen eben auch bei Studio Kai, womit sie vielleicht nochmal durch Back-Catalog-Sachen auch da nochmal Geld irgendwie dazu verdienen können. Aber es ist schon ziemlich, ziemlich tragisch zu sehen, dass eben so ein Studio, die halt jede Menge gute Sachen gemacht haben und auch aktuell machen. Mistress Kanan is Devilishly Easy läuft in der aktuellen Saison und The Ramparts of Ice. Tja, die halt einfach jetzt Insolvenz anmelden mussten. Ich weiß leider nicht, wie japanisches Insolvenzgesetz funktioniert. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet für die Zukunft des Studios.
Also die werden nicht aufhören. Die werden weitermachen, aber ich weiß nicht, ob sie irgendwie noch Entscheidungskraft haben, ob dann einfach die Gläubiger, ne, so die Macht übernehmen und das Ding einfach weiterverkaufen oder so sonst irgendwie Geld rausholen, wie sie Bock haben. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass es gut endet.
Ja.
Es ist sowas von erbärmlich, ne? Das wird bei so vielen Studios noch in Zukunft passieren.
Ja. Vor allem eben bei den solchen Studios wie Studio Kai, die jetzt nicht in den Produktionskomitees eben mit drin sitzen, sich trotzdem versuchen, individuell größer aufzubauen, aber halt dazu einfach nicht die Möglichkeit haben. Was jetzt im Prinzip Studio Kai geworden ist, so ein mittelgroßes Studio, kann in der aktuellen Situation in Japan so nicht existieren. Entweder du bist einer von den ganz großen Studios wie MAPPA oder Ufotable oder KyoAni, die auch schon fest etabliert sind und in den Produktionskomitees immer mit drin setzen. Oder du bist halt eines von diesen ganz vielen Dutzenden kleinen Studios, die sich unendlich ausbeuten lassen von den Produktionskomitees aber auch gleichzeitig halt nicht versuchen, sich überhaupt davon zu lösen, was Studio Kai halt versucht hat und halt einfach nicht funktioniert hat.
Ja, das Problem ist, deine mittelgroßen Studios ist, dass die brauchst du, damit die ganze Branche überleben kann, weil die kleinen Studios, die werden gerade gekillt. Durch die steigenden Produktionskosten haben die ganz große Probleme und die Zukunft sieht für die echt mies aus, ne? Die großen Studios, die können dieses ganze Kram überleben, weil sie so selbstständig geworden sind. Aber das ist nicht der Großteil von dem ganzen Anime-Welt. Großteil der Anime-Welt sind die mittleren und kleinen, die zusammen alles zusammenstellen, auf die Beine stellen. Ne? Und den mittleren geht der Boden unter den Füßen weg, den kleinen ist er eigentlich schon weggebrochen. Also wenn ich die japanische Regierung wäre, mit meinen Plänen für die Wachstum, ne? Und das sehen würde, ich würde sofort einen Herzinfarkt kriegen.
Ja, vielleicht sollte man hier mal aushelfen, ne?
Ja.
Dann haben wir die nächste komische News. Tokyo Pop ist an die Börse gegangen. Der US-amerikanische Arm von Tokyo Pop ist mit Shares von mit insgesamt 1,2 Millionen US-Dollar an Wert an die Börse gegangen. $5 kostet ein einzelner Share. Ein Minimum-Investment ist 1.000 US-Dollar, wenn man Shares kaufen möchte. Die Shares sind solche Class B Common Stock Shares. Das heißt, mit denen kann man ehrlich gesagt nicht groß viel machen. Die kauft man, um sie weiter zu verkaufen. Weil sie geben einem keine Voting Rights oder sonst irgendwelche Anteile an der tatsächlichen Firma. Tokyopop hat hierfür auch ein, ja, mehr oder weniger extra Mutterfirma eröffnet mit Tokyopop Owners Club. Das sind diejenigen, an denen man auch die tatsächlichen Shares kauft und nicht an Tokyopop selbst. Das Ganze wirkt auf mich halt dementsprechend extrem shady, ehrlich gesagt.
Ja, das sieht wirklich aus wie die Suche nach einem Weg, ein bisschen extra Geld zu machen. Weil öfters, wenn du eine Firma an die Börse geht, dann will sie massiv wachsen. Dann will sie sozusagen am Pokertisch all ihren Einsatz auf einmal rausballern, um groß zu gewinnen, ne? Oder zu verlieren und zu sterben und zu verschwinden. Aber das sieht hier nicht so danach aus. Ne? Die sehen, das sieht eher doch aus, sollen sie ein bisschen mehr Geld machen nebenbei.
Ja, denn sie haben auch große Pläne. Möchten mehr lizenzieren, möchten in die Anime-Produktion mit einsteigen und natürlich mehr Merchandise machen und mehr Live-Experiences und Exhibitions aufbauen, also auf Messen und sicherlich auch irgendwie größeren Stuff für Conventions und so weiter machen. Und dafür eben ist man jetzt an die Börse gegangen mit ganz komischen Shares, mit denen man nicht wirklich viel anfangen kann. Vor allem auch innerhalb des ersten Jahres. Also wenn man jetzt Shares an Tokyopop kauft, muss auch erstmal ein Mindestwert an Shares verkauft werden, damit das Ganze überhaupt durchgeht. Der ist tatsächlich gar nicht so hoch, wenn man das im insgesamten Anteil betrachtet. Also wie gesagt, 1,2 Millionen mit 1,2 Millionen ist Tokyopop an die Börse, aber es muss nur ein Minimum an 10.000 an Shares verkauft werden, damit das Ganze durchgeht. Im ersten Jahr kann man die eben noch nicht weiterverkaufen, dann erst im zweiten Jahr. Wie gesagt, die geben halt auch einem keine Rechte, also sonst irgendwie an der Firma. Also das ist halt einfach, das ist halt nichts, das heißt Luft. Und das ist besonders komisch, weil der amerikanische Arm von Tokyopop vor 10 Jahren hat der nicht mehr existiert. Tokyopop war in den USA extremst unerfolgreich und hatte auch dort aufgehört eine Zeit lang. Und erst nach einem Investment von Disney haben sie dort wieder angefangen. Und jetzt auch mit einem Deal von Penguin Random House. Der einzige Arm von Tokyopop, der tatsächlich erfolgreich war, war der hierzulande in Deutschland. Tokyopop hat aktuell 31 Angestellte. Davon sind 20 in Deutschland.
Das ist wild. Das ist echt wild.
Also, mir tut das Ganze für unsere deutschen Kollegen hier leid, die jetzt sicherlich darunter irgendwie leiden werden müssen. Unter den Whimsicals, die ihr US-Chef da halt so von sich gibt.
Ja, ich bin mir nicht sicher genau, wie das mit dem Recht aussieht. In Amerika ist es ja so, dass wenn du an der Börse bist und nicht wächst, kannst du verklagt werden. Ne?
Okay.
Ja, ist wirklich so, ist im Gesetz festgelegt. Die Leute, Jesus die Anteile Christ. Kaufen, die haben ein Recht darauf, dass es mehr wird. Wenn es nicht mehr wird, dann dürfen sie klagen. Das ist sehr, sehr dämlich. Aber ich weiß nicht, ob das hier auch zutrifft. Keine Ahnung. Frau Abinert.
Oh, ich hasse dieses Aktien waren das Schlimmste, was jemand erfunden worden ist. Meine Güte. Gott. Ich bin mal gespannt, wie das irgendwie ausgehen wird. Ich drücke unsere Daumen für unsere deutschen Kollegen da. Dann haben wir eine bisschen traurige Geschichte. Gofurt Nakamura-kun ist ja diese Saison an den Start gegangen, der Anime. Jetzt haben wir da irgendwie im Social Media so einen ganz komischen Reversal davon, wie der Manga wahrgenommen wird. Weil jahrelang, wie der Manga gelaufen ist, war der extrem gefeiert, von KritikerInnen hochgelobt, ein Standout-Boys-Love-Titel, der nicht so toxisch ist wie viele andere, sondern wirklich wholesome und cute. Jetzt ist die Anime-Adaption da und nimmt und verändert ein paar Sachen an dem Manga und nimmt auch ein paar Szenen, die noch so ein bisschen spicy sind, raus. Jetzt sind die Fans, stoßen die Fans auch auf alte Werke von der Mangaka und meinen so, oh mein Gott, warum hast du, oder in Anführungszeichen Fans, in höchster Wahrscheinlichkeit sind es Outrage-Touristen, die da halt hingehen und meinen, oh mein Gott, wie konntest du jemals sowas zeichnen? Das ist ja widerwärtig, lösch deine Existenz. Gofu Nakamura ist ja ganz schlimm. Und der Anime fixt das jetzt alles Schlimme, was du verbrochen hast. Und daraufhin hat sie auch ihren Twitter-Account gelöscht. Und ihre Worte klingen auch ehrlich gesagt, also den letzten Post, die sie abgeliefert hat, klingt ziemlich, ziemlich traurig. Sie sagt sowas wie, ich sehe den Punkt nicht mehr darin, weiterzumachen als Mangaka. Und ich denke mir so, oh mein, also haltet bitte einfach alle die Fresse, was soll das denn?
Du musst tatsächlich, du bräuchtest eigentlich einen Puffer für viele Leute zwischen ihnen und der Internetwelt, weil einige sind dafür einfach nicht gemacht. Ja. Ich finde es schrecklich, was mit ihr passiert, aber das Internet ist so groß, wenn sie zumindest wüsste, wie sie da navigieren kann, würde sie auch ihre kleine Fangruppe finden, in der sie sich wohlfindet. Es ist gut, wenn sie Twitter löscht.
Es ist immer gut, Twitter zu löschen, ja. Das auf jeden Fall. Ja, ich meine, es gibt auch einige andere Mangaka, die so gerade, wenn es in so Boys-Sachen reingeht und sowas, da jetzt in letzter Zeit immer wieder durch so Outrage-Touristen und schätze vor allem homophobe Leute, da einiges an, in Anführungszeichen, Kritik aushalten mussten oder halt vor allem eher Hass aushalten mussten. Es ist ganz gut zu sehen zumindest, dass vor allem auch viele aus der Boys Love-Szene an Mangaka sich dazu geäußert hatten, auch auf Twitter und Support geäußert hatten, der Mangaka gegenüber unter anderem Yu Toyota, die Mangaka von Cherry Magic, die ja auch selber sehr, sehr viel an LGBTQ+-Organisationen und so spendet. Yuma Ichinose, die Mangaka von No God in Eden, hat auch einen Post in Verteidigung abgelassen und es gibt mehrere Mangaka, die auf jeden Fall sich aktuell auch über Twitter zu Wort melden und meinen, dass das gar nicht geht, was ja, die Fans da von sich liefern. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal ganz gut, dass es da Widerrede gibt von großen Persönlichkeiten.
Das ist aber eigentlich klar. Ne? Die Sache ist eindeutig. Ne? Ich bedenke halt dabei, dass die gute, die Shundei oder Shundei, weiß es nicht jetzt genau, dass die da nichts von dem Guten sehen kann, sondern einfach nur das Schlechte, wenn es Internet geht. Und ich hoffe, die bekommt irgendwie von Freunden und Familie und von sonstigen engeren stehenden Kollegen Hilfe und soll einfach vom Internet wegbleiben.
Ja, und bitte weiterzeichnen, bitte nicht als Mangaka deswegen aufhören.
Ja, du hast dich wie im Internet. Scheiß auf das Internet. Ja.
Und noch eine letzte Nachricht, denn das war's mit der männlichen Sparte von Hololive, mehr oder weniger. Honostars in Japan wird von Cover groß geändert, auf jeden Fall, geändert. Sagen wir es mal so, es wird noch nicht geschlossen. Was aber passiert ist, dass sehr viel aufgehört wird. Die Firma wird keine von sich aus gehenden firmengroßen Initiativen mit Holostars inklusive organisieren. Die Holostars-Leute dürfen das Studio von Cover nicht mehr benutzen. Sie werden kein neues Merchandise und keine neuen Werbung und so weiter organisieren. Sie werden keine neue Musik mitproduzieren. Das ist mehr oder weniger eigentlich den Holostars-Leuten zu sagen, bitte geht, bitte kündigt.
Ja, das ist alles, was eine Firma bietet, von der Sorte. Der einzige Grund, warum du bei einer Firma bist, als so ein Angestellter, als so ein VTuber, die werden alle abgestellt. Also im Endeffekt ist es komplett aufs Abstellgleis schieben. Das ist eigentlich schon Missbrauch, ne? Das ist eigentlich schon genauso wie in japanischen großen Firmen, wenn dann jemand irgendwie in den Raum gestellt wird und keine Arbeit bekommt und den ganzen Tag nur faul da sitzen darf und sie einfach nur warten, bis irgendwann der Druck davon den zum Aufgeben bringt, ne? Weil sie dürfen ihn nicht entlassen, aber er muss selber, ne, gehen. Das ist im Endeffekt das, was die hier machen.
Ja, So sieht es leider aus. Also auch die eine kleine Animationsserie, die ja auch die HoloLive Main-Sparte hat zu den ganzen Mädels, das hatten die Boys auch, die wird jetzt auch eingestellt. Und halt Live-Performances und alles so weiter, wird es alles nicht mehr geben. Und jetzt sind halt nur noch die Jungs da und dürfen halt streamen und ihre Identität behalten. Das war's.
Okay, also sie dürfen ihre Identität nur so lange behalten,
wie sie halt noch für Cover arbeiten, ja.
Ja, ja. Was auch ein Riesenproblem ist, ne? Also sie geben es nicht wirklich auf. Also doch, sie geben es eigentlich auf, aber sie geben niemandem was ab. Die sagen einfach Scheiß auf euch. Und ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ob das einfach nur fehlgeschlagen ist, das ganze Ding, weil sie alle kein Talent haben. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
Ich kann mir einfach nur vorstellen,
dass sie einfach nicht das Richtige gefunden haben, um das erfolgreich zu machen. Ne, Cover.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob dieser Schritt jetzt vielleicht auch irgendwie, also vor allem, dass der alle trifft, finde ich sehr seltsam. Es gibt schon einige davon, die durchaus größte sind, wie Astell, den ich öfter mal auch in Collabs auch außerhalb von Cover sehe. Und die englischsprachige Sparte, die hat das bisher auch noch nicht getroffen. Aber einer von denen hat sich auch schon zu Wort gemeldet und meinte halt, wir haben trotzdem Angst, ob uns das nicht auch irgendwann treffen könnte. Und einige der Mädels haben sich auch schon über Social Media tatsächlich darüber beschwert. Und also nicht in starken Worten, aber zumindest gesagt, dass sie damit nicht zufrieden sind. Also, ob da noch ein Reversal vielleicht noch kommen wird, denke ich aber nicht unbedingt, weil gerade so eine japanische Firma ist eigentlich ziemlich in Stein gemeißelt, wenn die einmal was machen wollen.
Ja,
und da wird das auch durchgezogen.
Es ist eine große Firma, bei denen ist das allererste ist immer Geld. Und wenn die kein Geld einbringen, dann machen wir nichts für euch. Tschüss.
Ja. Ja. Dann sind wir auch durch mit dieser Ausgabe. Die Liste war nicht lang, wir haben es trotzdem auf eine Stunde geschafft, weil wir einiges geschwatzt haben.
Wir schwatzen zu viel, ich muss das kurz.
Vielen Dank fürs Zuhören und euch da draußen. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan und dann in Zukunft auch hoffentlich wieder jeden zweiten Mittwoch Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche wieder. Tschüssi!
Ciao!